die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Katharina Jochum. Der Winterthurer Provider Init7 hat dieses Jahr seinen 25. Geburtstag gefeiert. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, ist in den vergangenen Jahren vielleicht über den Peering Street oder den schon fast berühmten Glasfaser Street mit Swisscom gestolpert. Wer auch das verpasst hat, ist vielleicht am Digital Economy Award gewesen, letztes Jahr, wo der Freddy Künstler mit dem Pascal zur IT-Persönlichkeit vom Jahr ausgezeichnet worden ist. Alles in allem mehr als genug Gründe, den Freddy Künstler, CEO und Gründer von Init7, zu mir ins Studio einzuladen. Hallo Freddy.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Hoi, Katharina.
Wir zeichnen am Freitag, 4. April, auf. Der Termin ist einigermaßen spontan entstanden bzw. bestätigt worden, weil du gerade noch ein bisschen im Schuss gewesen bist. Also nicht nur im Schuss, sondern in Brüssel, hast du mir gesagt.
Ja, ich bin in Brüssel gewesen. Und zwar am BEREC Stakeholder Forum. BEREC steht für Body of European Regulators for Electronic Communications. Das ist ein sehr sperriger Name. Mhm. Das ist eigentlich einfach der Club der Telekommunikationsregulatoren in Europa. Und ja, das läuft so ein bisschen wie in jeder Community. Man kennt sich, man trifft sich alle paar Monate, alle paar Jahre trifft, oder alle Jahre trifft man sich. Und da entstehen Beziehungen und da gibt es ganz einen Haufen informelle Gespräche und selbstverständlich auch ein Programm. Ja, ich bin zum ersten Mal da gewesen, ich habe eigentlich fast niemanden gekannt. Okay. Also das heisst, ich bin nicht allein gewesen. Der Simon Schlauri ist mit mir da gewesen. Der Simon ist ja unser Anwalt, der all die verschiedenen Verfahren für uns führt, der Glasfaserstreit oder eben der Case, der Interconnection Peering Case, der ja schon seit 13 Jahren läuft. Und der hat uns eigentlich bei dem Club von der Regulatoren, bei dieser BEREC, auf den Radar gebracht. Es gibt nämlich einen Report von der BEREC, der ist letzten Sommer rausgekommen, im Juni 2024. Und dort ist unser Fall gegen Swisscom, der Peering-Fall, also nicht der Glasfaserstreit, sondern der Peering-Fall, ist da sehr prominent aufgelistet. Und ja, ich hatte Freude, dass eigentlich alle Leute unseren Fall kennen. Das war wirklich noch lässig gewesen.
Sehr gut. Für die, die diesen Fall nicht so gut kennen, aber du hast angesprochen, der Peering-Streit, ganz grundsätzlich ist darum gegangen, wie Swisscom euch das Peering, die Verbindung von eurem Netz quasi verrechnet. Das hat die Firma geändert. Vor über 10 Jahren ist da etwas vorgefallen. Swisscom hat die Bedingungen geändert.
Genau. Also, es geht eigentlich im Wesentlichen darum, dürfen Provider sein technisches Monopol über seine Endkunden ausnutzen oder nicht. Es ist ja so, es gibt nur eine Möglichkeit, um an einen Endkunden Daten zu schicken. Das ist via Eingang vom Provider. Der Provider ist also quasi wie ein Türsteher. Und wir haben ja so Vorschriften zur Netzneutralität und so. Und der Türsteher, der hat zwar eine technisch bedingte Macht, die darf er aber nicht ausnutzen. Mhm. Und das ist vor 2012 ist Init7 ganz anders aufgestellt gewesen vom Business her. Das heisst, wir haben sehr viel Streaming gemacht. Ja. Insbesondere für Zattoo haben wir sehr viel Streaming gemacht. Auch noch für andere Anbieter. Wir haben sehr viel Content gehabt. Also es sind sehr viele Webhoster sind bei uns angeschlossen gewesen. Und das heisst, wir haben ein sehr asymmetrisches Traffic-Verhältnis gehabt. Wir haben vor allem Traffic in die Welt rausgeschickt, also ins Internet zu anderen Providern. Und sehr wenig eingehender Traffic. Und das gibt dann so eine Asymmetrie im Verhältnis. Mhm. Und eines schönen Tages ist dann Swisscom bei uns vorstellig worden und hat gesagt, ihr müsst jetzt zahlen, weil ihr asymmetrisch seid.
Was ist deine erste Reaktion auf das gewesen?
Ja, wir haben voran ja die Leitungen unentgeltlich gehabt, wir hatten die Interkonnektionen gehabt, die Peerings, also jeder hat einfach seine Kosten gezahlt. Man nennt das Zero Settlement Peering, also keiner zahlt anders, sondern man schaltet das Kabel zusammen oder man tut sich an einem Internet Exchange verbinden und keiner zahlt den anderen. Jeder trägt seine eigenen Kosten und das ist super gelaufen. Ja. Und dann, wo sie gekommen sind, habe ich gesagt, das geht gar nicht, ihr könnt nicht einfach kommen und das Gefühl, wir zahlen euch jetzt für was? Es gibt gar keinen Grund dafür. Mhm. Und sie haben uns dann einen Vertrag aufzwingen. Wir haben den Vertrag nicht unterschrieben. Wir haben sie dann vor das Gericht gezerrt und haben gesagt, das geht nicht. Und das wäre eigentlich ein Kartellrechtsfall gewesen. Das Gericht, das war das Berner Handelsgericht, die haben dann damals einen Entscheid gefällt zu unseren Ungunsten und haben gesagt, das ist ein Regulationsfall. Mhm. Also was wir jetzt eigentlich da schon gesehen ist, wir haben immer das Kartellrecht, das Wettbewerbsrecht und das Telekommunikationsrecht, die so Hand in Hand ineinander spielen. Und all die Fragen, die wir seit da, also seit 2012, 2013 bewegt haben, das ist immer, geht immer ums Gleiche. Marktbeherrschung, Marktmacht und Telekommunikationsrecht, weil der Gesetzgeber möchte, dass der Wettbewerb stattfindet.
Mhm. Hast du das Gefühl, Wettbewerb findet statt?
Oh, das ist jetzt, eine Fangfrage. Also, ich muss es, glaube ich, so sagen. Wir sind jetzt eben mit diesen Telekommunikationsregulatoren konfrontiert. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Findet der Wettbewerb statt? Findet der Wettbewerb genug statt? Gibt es Marktmissbrauch, gibt es Marktmachtmissbrauch, gibt es Kartell? Das kann man nicht so pauschal sagen, oder? Ja. Aber der Gesetzgeber, der ist eigentlich klar, er möchte, dass ein Wettbewerb in der Telekommunikation stattfindet. Und wir haben ja, man muss vielleicht noch schnell zurückschauen, 25 Jahre her, also oder sogar ein bisschen mehr, 27 Jahre her haben wir ja die verschiedenen PTTs gehabt, vor 30 Jahren, also die Monopolisten in diesen verschiedenen Ländern. Und wenn dann der Gesetzgeber findet, wir wollen die Monopole aufbrechen, wir wollen jetzt Telekommunikationswettbewerb, dann nachher ist es natürlich, liegt es in der Natur der Sache, dass ein ehemaliger Monopolist mit 100% Marktanteil nur kann verlieren. Es geht einfach runter.
Ja.
So oder so, das kann man nicht ändern.
Mhm.
Und damit die anderen überhaupt eine faire Chance haben, braucht es eben gewisse Regeln. Telekommunikationsregulierung, also der Regulator, das ist eine Behörde, die wird von der Regierung eingesetzt. In der Schweiz ist das ComCom, Kommunikationskommission. Und die muss dann gewisse Regeln und Spielregeln und Vorschriften erlassen, die dann der ehemalige Monopolist muss erfüllen, damit die anderen überhaupt in den Markt eintreten können.
Mhm. Jetzt in diesem Peering-Streit ist es ja sehr, sehr lang gegangen, beziehungsweise mehrere Zwischenentscheide, nenne ich es jetzt trotzdem mal. 2018 hat sich ComCom teilweise gegen euch entschieden.
Ja, es ist tatsächlich sehr lang gegangen. Also wir haben eigentlich, nachdem wir im Handelsgericht eigentlich unterlegen sind und gesagt, und das Gericht sich für nicht zuständig erklärt hat, damals im 13., haben sie gesagt, wir müssen den Regulationsweg gehen. Also sind wir den Regulationsweg gegangen. Der ist indes nicht ganz so ganz klar gewesen, weil man hat ja vor allem eigentlich Voice-Telefonie damals reguliert im Fernmeldegesetz. Und IP-Interkonnektion ist noch so ein bisschen Grauzone gewesen. Also die Gesetzgebung ist so wieder tatsächlich eine technische Entwicklung ein bisschen hinterhergehunken. Wir haben gesagt, wir wollen auf Basis von dem Gesetz, wenn wir die Verfügung, die Regulation.
Ja.
Und ComCom hat dann die zuerst abgelehnt. Und mitunter auch, weil es wahrscheinlich einfach die damaligen Leute in der ComCom nicht wirklich verstanden hat, was es eigentlich geht.
Und du hast dich dann entschieden, um dich nicht mit dem zufriedenstellen, in dem Fall du hast das weitergezogen.
Genau, wir haben das weitergezogen. Wir sind das Bundesverwaltungsgericht und haben dort obsiegt. Das war im 2020. Der Fall ist dann zur Neubeurteilung an ComCom gegangen unter den Aspekten, wo eben nicht berücksichtigt worden sind im ersten Anlauf. Es hat dann diverse Gutachten gegeben. Die WIC, so ein Think Tank, wo ganz einen Haufen Studien zu Telekommunikationsrecht schreibt in Europa, also für verschiedene Länder, für verschiedene Regulatoren tätig ist, die haben das Gutachten für uns geschrieben, also das Gegengutachten gegeben von den Gegnern, und dann hat das einfach weiter den Kreis gedrillt und das hat gedauert, oder?
Mhm.
Ja.
Ende letztes Jahr, 2024, ist dann der Entscheid von dieser Neubeurteilung gekommen. Du hast, oder INI7 hat das in der Medienmitteilung auch kommentiert, das erste Mal überhaupt hat ein europäischer Telekom-Regulator über das Internet-Peering entschieden. Das war mitunter auch ein Grund gewesen, nehme ich an, warum du an dieser Konferenz gewesen bist von den europäischen Regulatoren, weil die haben das dort aufgegriffen in dem Bericht, den du erwähnt hast. Und du, oder INI7 hat auch geschrieben, dass der Entscheid, dass es die Verfügung gibt, auch im europäischen Ausland Wellen schlagen werde oder könnte. Siehst du das jetzt schon? Ist die Debatte aus der kleinen Schweiz von dem Peering, ist das jetzt schon über die Landesgrenze rausgeschwappt? Hat das in einem grösseren Kontext für Diskussionen gesorgt?
Unbedingt. Also die BEREC, die redet ja genau über das, eben auch in dem Bericht. Also man hat dann auch zur Kenntnis genommen, dass CONCOM, die Schweizer, also man redet immer von NRA, National Regulatory Authorities, die schauen aufeinander. Das ist wie ein Club halt und man lernt voneinander und man diskutiert so Fragen. Und darum ist das ein sehr wichtiger Entscheid gewesen, dass jetzt CONCOM zu unseren Gunsten entschieden hat. Also der Fall ist so gesehen noch nicht rechtskräftig, weil Swisscom ist trotz aus meiner Sicht sehr geringer Chancen jetzt doch noch ans Bundesverwaltungsgericht gelangt. Mhm. Und das Bundesverwaltungsgericht muss sich jetzt nochmal mit dem Thema auseinandersetzen und wird aus meiner Sicht einen gleichen Entscheid fällen wie 2020. Also ich meine, sie können ja nicht ihre Meinung ändern, einfach... Ja, also darum werden wir obsiegen. Und darum ist das eben sehr wichtig, weil das jetzt tatsächlich zum ersten Mal passiert ist, oder? Man muss sehen, dass nicht Swisscom jetzt sich speziell verhaltet, sondern das ist eine ganze, Mafia-Gebaren kann sagen oder so, aber vielleicht schon ein bisschen. Also jeder Incumbent, also jeder Ex-Monopolist, hat irgendwo ähnliche Überlegungen und die einen ziehen es dann auch knallhart durch. Also die schlimmsten von allen sind die Deutsche Telekom, wo total überhöhte Zugangspreise, wenn wir dann nur noch mal zum Türsteherbild kommen, oder? Der Türsteher steht dort und der will dann nicht nur das Billett sehen, zum Einkommen in den Club oder was auch immer dann hinter dem Türsteher steht, sondern irgendwie will der dann auch einen Haufen Schmiergeld drauf haben, oder? Mhm. Und dann gibt's dann via die Deutsche Telekom noch einen Hintereingang zu der Swisscom. Also man kann auch die Deutsche Telekom zahlen, damit man dann zu der Swisscom kommt und die Deutsche Telekom zahlt der Swisscom ja noch Geld, damit dann so der Traffic in das Netz fließt, was klar illegal ist und ein Kartell ist. Und darum sind auch noch die Wettbewerbsbehörden, also die WEKO ist auch noch involviert in die ganze Geschichte. Also das wird noch einige Jahre wird das noch in Anspruch nehmen, weil wenn wir dann den Entscheid haben, dann gibt es dann gerade die nächste Anzeige an die Wettbewerbskommission. Ja. Das ist einfach illegal. Sie haben gesagt, sie hören mit dem Kartell auf und sie machen genau gleich weiter seit 8 Jahren. Oder? Und das ist kein Witz und das ist zermürbend, aber irgendeiner muss den Kampf führen und jetzt bin ich halt der. Ist dumm gelaufen, aber ja.
Wir kommen auf den zweiten, dann vielleicht auch noch zu sprechen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, muss ich gestehen, wo ich in der Vorbereitung über den Namen Deutsche Telekom gestolpert bin und habe mich eigentlich noch gewundert, wie die dann plötzlich auch da noch in der Schweiz zum Tragen kommen. Du hast vorhin gesagt, die Regulatoren in Europa tauschen sich aus, sind vernetzt. Bist du mit deutschen Kollegen, nenne ich es jetzt mal Peers, in Kontakt wegen der Deutschen Telekom? Ist das etwas, tauschst du dich auch national aus?
Also wir haben natürlich auch eine Community von diesen Peering-Forum oder die verschiedenen Fachkonferenzen, RIPE und die Network Operators Groups, WINOG in der Schweiz oder DNOG in Deutschland. Man kennt sich. Ich bin schon sehr lange in dieser Community dabei. Jeder weiss, um was es geht. Es ist auch so, dass jeder Regulator in dem Brüssel weiss, was die Deutsche Telekom macht. Mhm. Alle sind verrückt, alle schauen an, aber man macht dann lieber nochmal ein Assessment und nochmal irgendeine Umfrage und nochmal irgendein Survey und schreibt nochmal ein Reportli, das dann in einer Schublade versandet, statt dass dann die Regulatoren tatsächlich auch mal durchgreifen gegen das illegale Verhalten von diesen Incumbents, oder? Weil ich meine, das sind nicht Leute wie wir, sondern das sind Behörden, die Regulatoren, die hätten tatsächlich Kraft ihres Amtes, könnten die Zeug verfügen.
Ja.
Und das ist auch der grosse Frust, wenn ich jetzt aus Brüssel durchgekommen bin. Also ich bin wirklich ein Stück weit konsterniert, weil jeder weiss ganz genau, was läuft. Und jeder weiss, dass sich die Deutsche Telekom und auch andere, oder eben Swisscom oder die verschiedenen anderen nationalen Ex-Monopolisten, dass die sich ungerechtfertigt bereichern an dem Türstehergehabe. Es geht auch um Netzneutralität. Also sie verletzen die Netzneutralität, die in den Gesetzen festgelegt ist. Und trotzdem greifen die Regulatoren viel zu wenig hart durchgreifen. Und vorne durch gibt es dann einmal so weichgespülte, schöne Sätze, dass wir ein schönes Problem haben und vertikale Integration. Und ich kann es nicht mehr hören. Also es ist so unerträglich. Und eigentlich sollten wir alle viel mehr verrückt sein. Und ich meine, ich sage dir nochmal, wenn du als Endkunde, als Konsumentin, Konsument bei diesen Provider bist, wo dich missbrauchen und deinen Zugang einschränken, dann solltest du halt vielleicht einfach wechseln und kündigen, oder? Mhm. Also das ist das Einzige, was man als Endkonsument machen kann. Aber tatsächlich ist mein Frust darüber, dass die Regulatoren jetzt seit Jahren hinschauen. Ich meine, der Bericht, den ich genannt habe, das ist nicht der erste. Es gibt einen von 2012, es gibt einen von 2017. Es steht immer etwas gleich drin.
Ja.
Und es passiert nichts, oder?
Mhm. Ich sage jetzt, in dem Peering-Fall, das ist ja vor allem ein Kostenstreitpunkt gewesen, sozusagen.
Plus, ja, minus. Also man kann auch sagen, wer nicht zahlt, der kann sein Videocontent nicht zu den Endkunden einliefern.
Ja.
Das heisst, die Endkunden bekommen Pixelbrei statt irgendwie Full HD, oder? Das ist der Effekt, den man sieht. Mhm. Vielleicht mag sich der eine oder die andere noch erinnern an den sogenannten Netflix-Gate-Fall, wo es vor etwa acht Jahre gewesen ist.
Mhm.
Das ist genau die Geschichte.
Mhm. Du hast gesagt, du bist jetzt halt der streiten muss. In einem anderen Fall, im Glasfaserstreit, ist ja auch um eine Entwicklung gegangen, mit der du nicht zufrieden gewesen bist. Wahrscheinlich nicht nur du. Wo dann sehr langfristige Folgen gehabt hätte. Ich rede von der Art und Weise, wie Swisscom plötzlich ihr Glasfaserausbau geändert hat mit dem Point-to-Point versus dem Point-to-Multipoint-Verfahren. Dort hat es ja dann auch vorsorgliche Massnahmen von der WEKO gegeben. Man hat quasi bremst und dann verhandelt sozusagen und eingegriffen.
Ja, also dort der Glasfaserstreit, da befinden wir jetzt uns im OSI-Layer 1. Beim Peering sind wir im OSI-Layer 3.
Mhm.
Man darf die zwei Fälle nicht verwechseln, das ist ganz wichtig. Das sind total unterschiedliche Themen.
Ja.
Im Fall vom Glasfaserstreit ist es so gewesen, dass wir ja die verschiedenen Firmen oder Institutionen, die Glasfaser bauen, haben ja zwischen 2008 und 2012 auf Einladung von Bacom sich eigentlich auf einen sogenannten Glasfaser, also einen Standard geeinigt, einen sogenannten Glasfaser-runden Tisch. Es haben sich alle daran gehalten. Bis dann 2020 Swisscom gefunden hat, vielleicht sollten wir das Glasfasernetz nicht so bauen, dass eben alle Provider Zugang haben zu dem Glasfasernetz, sondern wir bauen eine neue Netztopologie. Und die ist dann eben, wie dann später in der Urteil gestanden ist, klar wettbewerbsverschliessend. Und ich habe eingangs gesagt, der Gesetzgeber will Wettbewerb bei der Telekom.
Ja.
Und nicht, dass irgendeiner kann kommen und den Wettbewerb einschränken oder monopolisieren, dass die Leute keine Auswahl mehr haben. Weil es geht nicht nur um Preise, sondern es geht auch um Innovation in dem Punkt, oder? Und mit dem Point-to-Point-Glasfaserausbau, wo man eigentlich 2008 bis 2012 beschlossen hat, wo dann überall durchgeführt worden ist, dort hat man eben die Innovationsmöglichkeit.
Mhm.
Und der neue Standard, der verhindert die Innovation eben. Also, man kann eigentlich so ganz einfach sagen, wir haben das Produkt, das heisst Fiber 7, 25 Gigabit. Das ist nicht möglich auf dem Point-to-Multipoint, auf dem wettbewerbsverschliessenden Netztopologie, wo die Swisscom hat wollen durchsetzen. Und weil ja Glasfaser nicht einfach so schnell über Nacht geändert werden, sondern wenn sie mal die Kabel im Boden rein sind, dann sind die für Jahrzehnte drin.
Genau.
Hat dann eben die Wettbewerbskommission eine vorsorgliche Massnahme erlassen und hat der Swisscom das verboten.
Mhm.
Jetzt ist es aber so, dass Swisscom die vorsorgliche Massnahme ignoriert hat. Und insgesamt, ich schätze, keiner weiss es ganz genau, außer Swisscom, sie werden es nie zugeben, aber ich schätze, dass sie insgesamt etwa 750'000 Anschlüsse in der Schweiz illegal gebaut haben.
Nachdem das die WEKO den Entscheid eigentlich gefällt hat? Oder die Massnahmen?
Ein Teil voran und der grösste Teil nachdem, dass die vorsorgliche Massnahme erlassen worden ist. Sie haben erst hier aufgehört, wo dann die nächste Instanz, Bundesverwaltungsgericht, einmal mehr, oder? Wir sind im Kartellrecht jetzt in dem Moment, wir sind nicht im Telekomrecht. Das Bundesverwaltungsgericht hat dann die Massnahmen bestätigt und nachher ist dann Swisscom im Herbst 2022, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe, hat dann Swisscom gesagt, ja, sie hören jetzt auf, oder?
Mhm.
Aber der Mist ist geführt gewesen. Sie haben Millionen falsch investiert und haben es dann hinterher müssen flicken. Und das, obwohl sie es gewusst haben. Und darum haben ganz einen Haufen Leute in der Schweiz müssen länger warten auf ihren Glasfaseranschluss, oder? Sie haben es wieder besser und wissens vorsätzlich falsch gemacht. Das sage nicht ich, das steht in der Gerichtsakte. Mhm. Das steht im Urteil so, vorsätzlich wieder besser und wissens, oder? Mhm. Und ich meine, man wundert sich, dass bei der Swisscom immer die Leute noch am Ruder sind, obwohl sie Millionen ins Sand gesetzt haben und das vorsätzlich und wieder besser und wissens, dass die Leute nicht schon längst ersetzt worden sind, oder?
Ja, und dann hat es ja auch noch, dann irgendwann hat es dann auch noch einen Buß für das gegeben.
Ja, das ist bescheidene 18 Millionen ungerade. Also ja. Vielleicht wird es ja dann noch ein bisschen höher, weil der Fall ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Auch der Fall hängt beim Bundesverwaltungsgericht. Es wird noch ein bisschen dauern.
Geht noch mal weiter. Mit diesen vorsorglichen Massnahmen sind ganz viele Anschlüsse blockiert worden, sozusagen. Die Swisscom hätte die nicht vermarkten dürfen, auch wenn sie schon gebaut worden sind. Du hast angesprochen, mit dem hast du dir nicht nur Freunde gemacht, nehme ich an.
Ja gut, man hat natürlich dann in Swisscom-Kreisen häufig kolportiert, insbesondere in der Romandie, da gäbe es einen kleinen Provider in der Deutschschweiz, der verhindert, dass Glasfaser ausgebaut worden sind. Das stimmt nachweislich nicht. Also ich meine, ich müsste Swisscom irgendwie noch verklagen wegen Rufmord oder so. Und ja, es gibt die meisten Leute, wenn man es dann erklärt, dann haben sie es irgendwie auch verstanden. Mhm. Und es gibt natürlich ein paar, die denken nur gerade bis zu ihrer eigenen Haustür und nicht weiter. Wenn man das Netz, das illegal gebaute Netz erlaubt hätte, dann wäre der volkswirtschaftliche Schaden für die nächsten paar Dekaden, ich gehe davon aus, jedes Jahr etwa 1 Milliarde, wo Konsumentinnen und Konsumenten zu viel hätten müssen zahlen für ihre Internetanschlüsse. Es gibt einen Bericht auch da diesbezüglich vom Schweizer Fernsehen, von etwa 2018, wo sagt, auf dem Land, wo die Konkurrenz fehlt, für Glas, also wo es kein Glasfaser gibt, wo es vielleicht ein Kupferkabel gibt und vielleicht noch ein Fernsehkabel, dort zahlt man im Schnitt 20er Noten mehr pro Monat und Anschluss für einen viel schlechteren Anschluss, als das man in der Stadt kann haben.
Gut, Ausbau auf dem Land kostet natürlich auch sehr viel.
Ja, das sagen sie immer. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Point-to-Point-Topologie, die kostet etwa 3-4% mehr als die Point-to-Multipoint-Topologie. Sie haben immer verzapft, es sei so wahnsinnig viel teurer, das stimmt nicht. Ich meine, wenn wir jetzt so einen Anschluss, also es gibt ein Dokument, wo damals etwa im 2012 vielleicht oder 2011 vom Basler Regierungsrat veröffentlicht worden ist, als zuhanden vom Stadtbasler Kantonsparlament, wo es eben genau um den Glasfaserausbau gegangen ist. Und dort hat man gesagt, dass der Anschluss irgendwie etwa 3%, 4% teurer ist. Das ist vielleicht 60 Franken gewesen pro Anschluss. Wenn man die Lebensdauer anschaut, von so einem Anschluss von 30 Jahren, dann ist das ein 2 Franken pro Jahr. Und das ist jetzt wirklich nicht sehr viel teurer, wie sie immer behauptet haben.
Okay. Für alle, die jetzt immer noch auf ihren Glasfaseranschluss warten, wo blockiert war, was ist da der aktuelle Stand der Dinge? Sind die jetzt frei?
Also die meisten von diesen Hunderttausenden von Anschlüssen, also wie gesagt, ich glaube, es waren etwa 750'000, die sind inzwischen umgebaut. Mhm. Es sind jetzt im Verlauf von 25 sollten nochmal etwa 100'000 dazukommen. Die WEKO hat auch gesagt, ihr müsst alle umbauen bis Ende Jahr, also bis Ende 2025. Und sonst müsste das außer Betrieb nehmen. Also, das müsste man dann auch bestehen. Die illegal genutzte Anschlüsse müssten dann abgeschaltet werden. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Swisscom die allermeisten bis dann umgebaut hat.
Ja.
Und der Fall ist ja noch hängig am Bundesverwaltungsgericht. Also, wahrscheinlich über die Frist von 2025 wird man noch diskutieren. Es sind tatsächlich nicht mehr so viele, die noch warten. Aber ich meine, ich muss sagen, auch ich bin betroffen. Nicht dort, wo ich wohne, sondern in der Ferienwohnung. Dort habe ich auch einen illegalen Glasfaseranschluss. Und ich kann den seit dem 21. Oder auch der 22. kann den auch nicht in Betrieb genommen werden. Also auch selbst ich bin betroffen. Und ich verstehe jeden, der sich ärgert darüber, der nicht kann seinen Glasfaseranschluss in Betrieb nehmen und länger muss warten. Aber ich denke, im Sinn von der Volkswirtschaft und im Sinn von der modernen Schweiz müssen wir halt je nachdem mal auch ein Opfer bringen. Und es ist ja temporärer Natur.
Das stimmt, ja. Also es geht nicht mehr lang, ist jetzt mal das Fazit in dem Fall. Wenn,
ganz genau. Ja. Wir haben ja auch eine Karte gemacht, wo all die Vermarktungsdaten schön grafisch dargestellt sind auf der Schweizer Karte, ftth.init7.net. Da kann man schauen, wo gibt es schon Glasfasern und wo sind Glasfasern geplant. Und da kann man sein eigenes Haus anklicken und dann sieht man eigentlich dort, ab wem dass dann die Glasfaser sollte vermarktbar werden. Ich muss einfach sagen, die Termine sind unter Vorbehalt. Sich werden auch immer gerne mal wieder nach hinten verschoben, weil es gibt unendlich viele Gründe zur Verzögerung. Also ein Fall, der mir bekannt ist, ist, da ist eine Baubewilligung nicht rechtzeitig von der Nachbargemeinde getroffen, wo man halt hätte einen Graben neu machen und das Kabel einziehen. Und dann geht es einfach ein halbes Jahr länger, oder?
Ja. Also, ja. Gut, das sind dann Klassiker, die kennt man ja von ganz vielen verschiedenen Sachen. Du hast ganz am Anfang angesprochen, dir ist ein Anwalt, steht dir zur Seite, der dir hilft. Wo kriegst du sonst noch Unterstützung? Du hast jetzt zwei sehr lange Rechtsfälle, beide sind, oder einer zumindest, ist noch nicht durch.
Nein, es sind beide, die ich jetzt erzählt habe, sind noch nicht durch. Es gibt auch noch zwei, drei andere. Ja. Ich wollte jetzt da nicht alle langweilen. Mein Job ist ja inzwischen etwa 20-30% juristischer Praktikant.
Sehr schön, sehr gut.
Ich glaube einfach, es gibt, wir kriegen viel Unterstützung aus der Community. Und, also Leute, die uns das Ansinnen für einen offenen Markt, für ein freies Internet, gegen Überwachung, wir werden da unterstützt aus der Community. Wie gesagt, irgendjemand muss da vorne vorantragen und halt sich am Wind aussetzen, am Gegenwind.
Yeah.
Weil es gibt ganz viele Leute und Institutionen, die das Internet kaputt machen wollen. Und meine Mission ist, und jetzt komme ich vielleicht ein bisschen auf unser 25-jähriges Jubiläum, mein Ziel ist wirklich Internet ohne kaputt. Und da bin ich jetzt schon einen langen Weg gegangen. Ja. Und es geht halt weiter und es kommen immer neue Ideen. Jetzt läuft zum Beispiel gerade eine Vernehmlassung, wo man das BÜPF, also das Bundesgesetz für Überwachung, einmal mehr will verschärfen zu Lasten der Provider, zu Lasten der Menschen, weil halt die Strafverfolgung irgendwie das Gefühl hat, sie können sich alles erlauben in der freien Schweiz. Und wir müssen politisch dagegen halten. Ich meine, die sich da dafür interessieren, bitte schreiben die Vernehmlassung, oder?
Ja.
Auch wenn ihr nicht eingeladen worden sind, gebt euch einen Kommentar dazu. Selbstverständlich mache ich nicht alles. Wir arbeiten da auch zusammen. Es sind verschiedene Firmen, die sich jetzt an einer Vernehmlassung beteiligen. Ich kann auch nicht alles, ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich werde ja immer gefragt, wann kommt deine Zeven endlich auf Deutschland? Dann sage ich, hey, ihr wisst, wie es geht. Nehmt, macht es einfach selber. Ich kann nicht Deutschland auch noch retten, oder? Und das ist ein Weg. Aber ich bin nicht nur einfach, wie soll ich sagen, ich bin nicht nur Unternehmer und Internetingenieur und Provider, sondern ich bin auch Aktivist. Ich bin auch ein Internetaktivist.
Mhm.
Und dank der Init7, dank der Möglichkeit, die ich habe, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen auf gewisse Missstände, als jetzt irgendein einfach ein normaler Endkunde.
Ja.
Und es ist irgendwie meine Aufgabe, das zu machen, glaube ich. Ja.
Dieses Aktivistentum kostet Zeit, du hast gesagt, aber auch Geld. Die Verfahren sind nicht billig. Gutachten aufschaffen, du brauchst Leute. Möchtest du dazu etwas sagen? Wie viel?
Also ich kann sagen, dass wir jedes Jahr einen sechsstelligen Betrag ausgeben für Verfahren und Anwälte und Gutachten und was weiss ich, Gerichtsgebühren und Vorschüsse und was weiss ich, was man da alles muss zahlen. Wir haben selbstverständlich den Buchhaltungskonto für dem. Ich habe einmal früher so salopp gesagt, ja, weißt du, das ist unser Marketinggeld. Stimmt natürlich nicht, aber ich habe früher schon gesagt, weißt du, als Internetprovider bist du immer mit einem Fuß im Gefängnis, oder? Also, wir haben kürzlich zum Beispiel, es gibt auch so Seich, oder? Da gibt es irgendeine Wattländer Staatsanwältin, die irgendwie einen Unterschied nicht weiss, was Domain sperren ist und Domain beschlagnahmen.
Mhm.
Ja, da gibt's französische Wörter dazu und so. Und das ist sehr klar. Sie hat geschrieben, wir müssen den Domain beschlagnahmen. Obwohl wir das ja gar nicht können. Wir haben immer zurückgeschrieben und so weiter.
Ja.
Jetzt warten wir eigentlich auf den Bussenbescheid, oder? Sie soll einen Buss schicken, weil wir ihre Verfügung missachtet haben und die Frist dann verpasst haben, um rechtzeitig zu rekurrieren. Wir haben es zuerst versucht zu erklären. Es ist ein Unterschied. Weil sperren dürfen sie gar nicht anordnen.
Ja.
Beschlagnahmen, darüber kann man, ja, ich bin kein Strafrechtler, aber ja, gut, also es geht um irgendeine Betrugswebsite, ist ja gleich.
Ja.
Einfach wir Provider müssen wieder irgendwo den Scheiß, Entschuldigung, ausbaden von Strafverfolgern, die nicht rauskommen, oder? Und jetzt schickt ihr dann vielleicht irgendeinen Bussenbescheid und dann tun wir selbstverständlich dann wieder anfechten. Und das, sind so, das ist so der Kleinkram, der kleine Ärger, den man hat, oder? Weil irgendwie, man hat immer das Gefühl, Provider, die flicken es dann, die schauen dann schon und wir sind ja die, die irgendwie am wenigsten Lobbying machen oder ich weiss es nicht. Und es gibt halt auch ein paar Provider und da schaue ich jetzt so auf derig mit dem S am Anfang, die ein bisschen grösser sind. Die machen dann halt einfach die Verfügung, die setzen dann so eine Verfügung um, obwohl sie gar nicht dürften.
Okay. Ja. Regulatorien sind ein grosses Thema. Das beschäftigt dich von allen Ecken, sage ich jetzt mal. Es gibt Bereiche, wo du dir mehr Regeln wünschst, du hast gesagt, klarere Regeln. Gibt es auch Bereiche, wo du eben findest, jetzt geht's zu weit, griffen die Behörden zu fest in deine Tätigkeiten oder in deine Verantwortung, sage ich es jetzt mal als Internetprovider ein?
Ich würde es so sagen, der Gesetzgeber will ja den Wettbewerb, den Telekom-Wettbewerb. Und die Gesetzgebung selber hinkt dann manchmal ein bisschen der Entwicklung hinterher. Ja. Aber also, das ist das Mindset, das eigentlich der Gesetzgeber will. Und für das braucht es faire Marktzugangsregeln. Dort brauchen wir eigentlich mehr Regulierung. Mhm. Ich bin auch der Meinung, ich finde das Fernmeldegesetz im 18, 19 debattiert, seit dem 21 in Kraft, dort hat man es verpasst, mehr Regulierung zu bringen. Hätte man müssen machen, weil dann hätten wir heute günstigere Preise.
Ja.
Aber es ist halt so, dass ein paar dürfen sich ja quasi staatlich autorisiert Haufen Geld verdienen oder mit. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, insbesondere im Bereich von Überwachung von der Menschen, Privacy, Schutz und so weiter, dort müssen wir ganz klar auf der Seite der Menschen sein und nicht auf dem Wunschkatalog von der Strafverfolgung. Mhm. Weil die tun manchmal so, als könnten sie irgendwie gar nichts mehr herausfinden mit normalen, herkömmlichen Polizeimethoden. Es sei denn, sie haben irgendwie Fahrzeugkennzeichen, Überwachung und automatische Gesichtserkennung und was man sich alles noch so vorstellen kann, oder? Das ist grauenhaft, oder? Die Technologie, die galoppiert. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, auch Stichwort KI und so weiter. Es gibt viel Innovation und vieles passiert, das ist gut. Und andere Sachen, die laufen zum Ruder aus. Und der Staat hat dann, vor allem eben im Bereich von Überwachung, hat er klar irgendwo den Hang zum übers Ziel ausschiessen.
Ja.
Weil eigentlich meinen wir es ja grundsätzlich gut. Wir möchten eine freie Schweiz, Demokratie und so weiter. Mhm. Aber ja, ich kann auch nicht zu allem etwas sagen, aber das ist so meine Haltung eigentlich.
Ja, ich weiss gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber das darf man sich immer wieder mal vor Augen rufen. Alles, was ein Strafverfolger darf, macht er auch.
Also ja, er macht auch noch Sachen, die er nicht darf, oder? wir haben da zu Winterthur im Fall gehabt, super banal. Sie haben in der Nacht vom Fußball, was ist es gewesen, Europameisterschaft, im Finale, in selber Nacht, haben sie einen Jugendlichen 14 verwünscht, wo er FC Winterthur Tags auf ein Verkehrsschild geschmiert hat. Vielleicht hätte er sich nicht verwünschen lassen, aber die sind dann mit dem Kastenwagen eingefahren, haben den 14-Jährigen reingenommen, haben ihm sein Handy abgenommen und haben es illegal durchsucht, oder? Und das ist klar. Illegal, das darf die Polizei nicht, oder? Ja. Und so eine Handysuchung muss angeordnet werden durch eine Jugendstaatsanwaltschaft in dem Fall. Mhm. Ist nicht passiert. Und die zuständige Behörde, also in dem Fall der Stadtrat von Winterthur, hat das Gefühl, ja, die Stadtpolizei könnte das Strafgesetz ein bisschen beugen, dass sie dürfen ja das und es ist nicht so. Ja, also ich meine, ich bin ja noch Parlamentarier in der Stadt Winterthur und ich habe jetzt dort mal den Finger drauf gelegt und ich höre nicht so schnell auf. Und notfalls gibt es halt dann noch Aufsichtsbeschwerden an den Stadtrat, wenn die das einfach so tolerieren. Die Stadtpolizei Winterthur hat sich, oder alle Polizeikorps grundsätzlich, hat sich als Gesetz zu halten. Und man tut das nicht einfach ein bisschen beliebig beugen, wenn es einem halt gerade so passt, oder? Das ist schon meine Haltung.
Mhm. Ja, man hört es dir an, du kämpfst noch gerne, oder streitest noch gern, darf man das
ja,
so sagen?
Ja, das finde ich jetzt ein bisschen anmassend. ich würde sagen, ich habe ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden und bin im Normalfall für die Schwächeren und nicht für die Mächtigen. Und wir haben politische Methoden, wie man den Mächtigen kann auf die Finger klopfen kann, wenn sie sich ungebührlich verhalten. Mhm. Und das ist das, was mich treibt.
Mhm. Lebst du das auch als Unternehmer und Chef? Wie schlägt sich die Attitüde in deinem Unternehmertum als Gründer, Inhaber von einer Firma?
ja, ich bin ja nicht Inhaber von Init7, sondern einfach beteiligt. Also wir arbeiten sehr an fairen Arbeitsbedingungen, Equal Pay, gleiche Chancen für Männer und Frauen. Wir sind ja Tech-Bude, dort ist es natürlich einfach in der Gesellschaft so, dass meistens mehr Männer hat. Aber wir haben zum Beispiel in der Geschäftsleitung von 5 sind 2 Frauen und im Kader sind von 9 Kader sind 4 Frauen. Also wir versuchen das zu leben. Ich habe auch die Überzeugung zum Beispiel, dass wir keine Bestandskundenverarschung machen, wie andere Provider, ja. Die mit denen, wir hätten ja können lesen, da jetzt kürzlich bei euch, dass der Chef von Salt, der CEO von Salt, wahnsinnig am Heulen ist. Was hat er geschrieben? Irgendwie ruinöse Wettbewerb oder irgendein so ein Quark. Und es sei ja schon so, dass also die Black Friday Angebote im November, die sind so destruktiv und so. Da muss ich sagen, du bist ein Totsch, mach dich einfach selber nicht mit, weil ein Black Friday Angebot irgendein lebenslänglich 50% Rabatt oder irgendwie ja. Halbe gratis und so weiter. Das ist einfach eine Verarschung von den Bestandskunden. Und wir machen nie mit in so Sachen. Wir machen da kein Sonderangebot, weil es nicht die paar neue Kunden, die unsere Löhne zahlen, sondern es sind die Kunden, die seit Jahr und Tag bei uns treu sind. Und ich weiss das schätze und darum verarschen wir die nicht.
Das heisst aber ein bisschen so, willst du gar keine neuen Kunden? Oder
selbstverständlich, wir haben einen schönen Kundenzuwachs. Ja. Ich glaube, wenn man die Werte lebt, die man erzählt, dann wird das auch honoriert von den Kunden. Die wissen, dass wir sie nicht verarschen. Mhm. Und ich meine, unsere Produkte sind auch deklariert, beispielsweise Easy7. Wir sagen dort zum Beispiel, es ist ein Carrier-Grade-Not-Produkt und das ist nicht für alle geeignet. Und wenn du gewisse Sachen machst, dann musst du halt das teurere nehmen, Fiber7.
Ja.
Mit den IP-Adressen und so weiter. Bei anderen Provider, dort macht man es einfach, Carrier-Grade-Not und keiner sagt dir das und dann läufst du halt rein, oder? Mhm. Ich sage, ja, ich kann nicht alle Konkurrenzangebote jetzt im Detail studiert, aber man hat das einfach können beobachten.
Wenn du auf die 25 Jahre Init7 zurückschaust und vielleicht all deine Streit mit dem Markt, mit Marktbegleiter mal ausklammerst, was würdest du sagen, was hat deine Firma definiert, was würdest du als die wichtige Entscheid quasi beschreiben oder benennen, wo für die Entwicklung oder zur Entwicklung von Init7 beitragen haben?
Also 25 Jahre, das sagt ja, dass ich irgendwie jetzt ja näher bin an der Pensionierung, wieder an der Lehre. Mhm. Das ist eins und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, oder? Also ich habe das auch der Festrede gesagt, ich bin da, weil ich als Bub auf die Welt gekommen bin.
Ja.
Wenn ich ein Mädchen gewesen wäre, dann hätte ich, wenn ich als Mädchen auf die Welt gekommen wäre, hätte ich nicht die Möglichkeiten gehabt. Das zeigt etwas über unsere Gesellschaft.
Das ist ja so, ja.
Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, weil ich all die Möglichkeiten, die technischen Entwicklungen, mich hat das interessiert. Ich habe, glaube ich, auch die Gabe bekommen, einmal um die Ecke zu denken und irgendwie können zu antizipieren, was in der Zukunft wird passieren oder wie sich der Markt wird entwickeln, in welche Richtung das Technologie geht, die verschiedenen Aspekte irgendwo zusammenzubringen und daraus eine Vision zu entwickeln für künftige Produkte, für künftige Technologien. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Chef.
Aha.
Ich habe eine Mitarbeiterin, die seit fast am Anfang dabei ist, unsere HR-Chefin, und ich habe ihr schon mehrmals gesagt und wiederhole es immer wieder, gell, wenn ich mich dereinst zum Arschloch entwickle, dann sagst du mir es bitte rechtzeitig.
Okay.
Aber ich bin ein schlechter Chef. Ich habe Visionen, ich habe Ideen, was man machen muss, aber irgendwo so das tägliche Geschäft und das irgendwie durchziehen und umsetzen, da bin ich wahnsinnig schlecht. Ich erwarte eigentlich von den Leuten, dass die das selber checken und wissen und so und bin dann einmal ein bisschen verrückt, wenn es mal nicht geht. Und was ich glaube einfach wirklich auszahlt, ist die Kunden nicht belügen. Ihnen eine ehrliche Antwort geben. Wir kochen mit Wasser wie alle und wir versuchen, als Provider ist man im täglichen Clinch mit Lieferanten, die nicht liefern und den Erwartungen der Kunden, die einen super Service erwartet und das irgendwie zu kompensieren und zu balancieren, ist nicht einfach.
Ja.
Aber ich meine, ich mache jetzt mal noch so lange ich mag und irgendwann kommt dann der Tag, wo ich dann wo ich dann vielleicht ein bisschen mehr Freizeit habe oder so. Ja.
Du sagst, du bist ein schlechter Chef. Warum bist du noch Chef?
Ich versuche immer, möglichst Teams abzugeben an meine Kaders und meine Kolleginnen und Kollegen. Und versuche möglichst wenig Leute direkt zu führen. Und das klingt manchmal und manchmal auch nicht und so. Mhm. Aber ja, ich glaube, wir haben ein gutes Umfeld. Wir sind inzwischen etwa 60 Personen. Man kann sich bei uns entwickeln. Wir haben eine coole Spielweise für Network Engineers. Suchen wir übrigens einen Senior Network Engineer, falls ich da Job Ads machen darf. Ja. Senior Network Engineer, man muss nicht mal besonders gut Deutsch können. Was mir ein absoluter Gräuel ist, ist zum Beispiel Bewerbungen mit AI, oder? Die sind immer, ja, ich habe jetzt heute am beispielsweise so mit dem HR-Team gesagt, wir müssen irgendwo dort, wo man den Motivationstext muss einschreiben, den müssen wir auf 300 Zeichen beschränken, weil die AI ist sowieso immer ausufernd und so.
Ja, genau.
Also schreibt einfach keine AI-Bewerbungen, oder? Also das ist das Dümmste, was man machen kann, oder? Die sortieren wir einmal gerade aus. Ja, anyway, also ich habe viele Ideen. Ich glaube, meine Ideen von sozialer Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit überhaupt oder so, die versuche ich irgendwo in die Firmenkultur zu bringen. Die ganze netzpolitische Frage habe ich schon erzählt. Das sind wichtige Sachen. Unsere Firma hat auch nicht Profitmaximen als oberstes Ziel. Klar, wir müssen irgendwo können Löhne zahlen und wir wollen irgendwie alle warm essen und so. Das ist auch legitim.
Ja.
Aber das sind so die Überlegungen. Und ja, solange ich da dabei bin, möchte ich das irgendwo auch leben. Die Chancengerechtigkeit und die Leute, die sich engagieren, die sollen honoriert werden. Die irgendwo die Loyalität haben und dabei sind. Und ja, es ist aber auch natürlich so, dass man jemanden raus begleiten muss, oder? Weil es einfach, wenn man verarscht wird als Firma oder so. Wir haben ja immer einen Vertrag, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer und die Firma. Und es gibt Geld gegen eine Leistung. Und wenn nur das Geld fließt und die Leistung nicht kommt, dann muss man halt dann auch mal je nachdem etwas beenden.
Ja, gehört zu deiner Aufgabe als Chef. Das ist halt so.
Und es fällt mir jedes Mal schwer, ja.
Ja.
Aber es gibt so kleine Episoden. Wir haben mal eine Mitarbeiterin gehabt, die haben eingestellt. Nach 3 Monaten haben wir einfach gesagt, es geht nicht. Aber es ist ein super Mensch gewesen. Und die ist mir heute dankbar, dass ich sie damals raus begleitet habe.
Okay.
Dass wir sie entlassen haben. Und weil sie hat nachher den Weg in ihre Karriere gefunden. Und sie ist grossartig. Wir sind immer noch befreundet.
Okay, schöne Episode. Alles machst du ja sicher nicht falsch. Sonst gäbe es eure Firma nicht mehr. Aber hast du schon mal Fehler gemacht?
Oh ja, ganz einen Entscheid, Haufen. Ganz einen Haufen, ja, natürlich. Im 2009 zum Beispiel, nach der Finanzkrise, da haben wir auch Probleme gehabt. Plötzlich sind wir schaurig knapp gewesen mit dem Geld.
Ja.
Ein Kunde gehabt, der uns nicht gezahlt hat, der hätte müssen zahlen. Wir haben das optimistisch budgetiert. So wie das halt in einer Firma kann passieren.
Ja.
Knapp dran gewesen, im Geld. Wir müssen irgendwie entlassen aus dem Team. Und schlussendlich haben wir dann den Chef entlassen vom meinten Team, weil der am besten qualifiziert ist. Den Lehrabgänger haben wir behalten, weil der nämlich zu diesem Zeitpunkt keinen Job mehr gefunden hat.
Ja,
das sind schwierige Zeiten, wo man halt als Unternehmer mal muss durch, oder? Das muss man irgendwie wie aushalten.
Mhm.
Ja, und dann letztlich halt auch der ganze Peering-Streit. Also ich meine, wir haben in dem Peering-Streit, wo man dann im 18. von der Comcom einen negativen Entscheid bekommen, ist dann natürlich umgehend dann auch Betreibung und Forderung von der Swisscom kommen, über eine 500.000 Franken, die wir dann einfach hätten zahlen sollen. Und dann auch noch die Verfahrenskosten von 126.000 Franken obendrauf.
Mhm.
Und wir sind ja jetzt nicht so eine Firma, dass man es das jetzt einfach so schnell aus dem Kaffeekessel zahlt.
Ja.
Oder? Also wir müssen unsere Mittel und unsere Ressourcen doch gescheit einsetzen und können uns dann nicht beliebig einfach, ist ja egal, es kommt ja nicht drauf, was zahlt den anderen die Rechnung. Nein, es ist dort wirklich auch knapp gewesen. Aber ja, wir haben treue Kunden, ich bin dankbar dafür. Und wenn wir das weitermachen können, dann ist das schön. Und wenn sich Kunden für uns entscheiden und uns weiterempfehlen, dann freut mich das.
Ja. Wir wissen ja nicht, von wem die Eingabe gekommen ist, aber eben ins Eingangs eingesprochen. Du bist im Rahmen von der Digital Economy Awards mit Pascal ausgezeichnet worden als IT-Persönlichkeit des Jahres. Dominierungen sind öffentlich, also irgendjemand hat gefunden, du machst nicht alles falsch in dem Sinn.
Also ich bin selber jedenfalls nicht gewesen, der mich nominiert hat.
Ja. Das könnte man vielleicht sogar nachvollziehen, weiss es nicht.
Man kann das auch verschleiern, aber nein, ich bin wirklich nicht selber gewesen. Ich bin tatsächlich nach dieser Nomination ein bisschen überfordert gewesen und dachte, ui nein, ich meine, ich bin ja wirklich nicht so wichtig eigentlich und ich bin halt einfach ein Nerd, oder, wo irgendwie Freude hat an coolen Projekten und so und coolen Network-Engineering-Sachen und ja, mit dem vielleicht ein bisschen ausgeprägteren Gerechtigkeit zu empfinden als gewisse andere Leute, die das nicht werten. Das ist einfach so. Mhm. Also hat mich ein bisschen überfordert.
Okay. Ja. Wie war das Gefühl, wo du in der Galanacht deinen Namen auf der Bühne gesehen, auf der Leinwand gesehen hast und auf die Bühne müssen hast, dürfen hast?
Ja, es ist natürlich ein sehr berührender Moment gewesen. Im Sinn von, ich komme eine Anerkennung über, wo ich meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient habe, weil es sind ja ganz viele andere Leute, wo da sich für die Mission nicht ein nicht kaputtes Internet einsetzen. Yeah. Die sind da beteiligt. Ja, aber dann irgendwie, der Ehrgeiz hat mich natürlich schon ein bisschen gekützelt, oder? Also ich meine, natürlich. Dort, wo dann das Publikumsvoting voran war, und dann gefunden, also jetzt musst du schon anschauen, dass du das gewinnst und so. Und ich habe dann tatsächlich meine soziale Medienreichweite eingesetzt, um die Votes zu holen. Das ist schlussendlich gelungen. Und ich meine, ich habe eine grosse, grossartige Laudatio dürfen hören vom Peter Hoggenkamp. Ich weiss nicht, vielleicht kann man dann in den Podcast noch ein bisschen einspielen, von der, falls die irgendwie oben ist.
Falls es ein Audio gibt, finde ich das eine gute Idee.
Falls es ein Audio gibt. Ja, aber schlussendlich, ich meine, es geht nicht so fest um mich in dieser ganzen Geschichte. Oder? Ja. Ja, ich habe jetzt den Stein, es ist ein Klotz von fast 3 Kilo. Ich habe den natürlich mit Freude bekommen, aber meine Überzeugung hat sich durch das jetzt nicht verändert. Sondern wir müssen als Internet-Community oder als Internet-Citizen schauen, dass das funktioniert, weil es ist Basis wie Strom- und Wasserversorgung. Ja. Und da gibt es ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten und es soll niemand das können missbrauchen. Und das ist das, wo mich antreibt.
Okay. Als Vorjahresgewinner bist du jetzt Mitglied in der Jury für die aktuelle Ausgabe vom Pascal.
Ja, das wird man, glaube ich, einfach so. Also, genau. Ich habe das auch nicht gesucht.
Das habe ich so bestimmt, oder wir haben das so bestimmt.
Ja, also danke fürs Vertrauen.
Auf jeden Fall. Der Pascal ist entstanden, weil es möglichst offen sein soll, möglichst breit sein soll, unabhängig von einem Projekt oder von einer Hochschule oder wo auch immer man herkommt, sondern eben Leute aus dem breitesten Publikum können sagen, die Person verdient Anerkennung oder Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt auf deine künftige Jury-Tätigkeit blicken magst, kurz, was zeichnet für dich die IT-Persönlichkeit vom Jahr aus? Was würdest du dir wünschen zum Sehen bei diesen Nominierungen?
Ja, ich hoffe, dass wir gleich viele Nominationen haben für Frauen wie für Männer. Mhm. Das wäre ganz toll. Aber sonst, muss ich sagen, habe ich mich jetzt auch noch nicht allzu fest damit befasst. Es hat ja noch ein bisschen Zeit. Und,
richtig.
Ich denke, Leute, die wirklich etwas bewegt haben, und selbst wenn es nur etwas Kleines ist, die nicht einfach mit dem Flow mitlaufen, das sind die Leute, die ich finde, die muss man auszeichnen. Die irgendeine Idee haben, einen Pioniergeist, etwas wollen erreichen. Und auch Widrigkeiten in Kauf nehmen und Opfer in Kauf nehmen. Und nicht nur für sich schauen, sondern irgendwo das grosse Ganze sehen. Das ist das, was mir wichtig ist.
Das finde ich doch sehr schön gesagt. Ja, wir haben schon sehr, sehr viel geschwätzt. Vielen Dank. Ich denke, es ist Zeit, zum langsam an Schluss zu denken. Magst du uns noch etwas auf den Weg geben? Ich denke, wir könnten noch sehr lang schwätzen, aber wenn ich dir noch ein Schlusswort geben darf, hast du etwas nicht sagen können, was du unbedingt noch sagen möchtest?
Also, ich sage immer, jede Welt sind Provider freiwillig. Und irgendeiner von unseren Kunden, vielleicht bald 10 Jahre, hat gesagt, wir machen Bio-Internet.
Bio-Internet.
Und das habe ich recht schön gefunden. Es gibt natürlich kein Knospen oder so für die Provider mit Nachhaltigkeit. Ja, aber ich denke, man kann mit der Wahl mit dem eigenen Konsumverhalten kann man einiges bewegen, wenn das viele Menschen machen würden.
Ja.
Und dann noch so ein Tipp aus Engineering-Sicht. Man sollte nie alle Eier ins gleiche Körbchen legen. Also wer freiwillig der gleiche Mobilfunkprovider und der gleiche Internetprovider hat, ist selber die Schuld, wenn er dann einen Totalausfall hat.
Okay, ja.
Ja, also man kann, indem man eben nicht so einen Bundle-Vertrag macht, sondern einen Vertrag mit zwei Anbietern, kann man die eigene Resilienz ohne oder mit minimalstem Aufwand erhöhen.
Ja. Also zum Abschluss noch ein Tipp vom ersten Bio-Internet-Provider von der Schweiz. Unsere Hörerinnen und Hörer, Freddy, herzlichen Dank fürs Gespräch und deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, bist du heute bei uns gewesen.
Danke vielmals.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle noch schnell der Hinweis: Über Ostern sowie die Frühlingsferien und Viertig fällt der Podcast aus. Wir gönnen uns eine kleine Pause und Sie hören in wenigen Wochen wieder von uns. Falls Sie Input, Feedback oder Themenwünsche haben, freue ich mich auf ein Mail an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Merci vielmals fürs Zuhören.